Naja, eine höhere Vernunft gibt es unter diesen Bedingungen bei EU-Verhandlungen nun mal leider nicht, denn die hat man ja genau ausgeschlossen. Jeder, der da am Tisch sitzt, ist bei dem Stichwort Haushalt, bei dem Stichwort Steuern, bei dem Stichwort auswärtige Politik ein Vetospieler und kann damit den Fortschritt des Ganzen jederzeit stoppen, behindern, verzögern. Genau das erleben wir. Und da sind wir schon eigentlich beim Kern des Problems. Der französische Präsident Emmanuel Macron versucht uns ja seit geraumer Zeit, europäische Souveränität nahezubringen. Das scheint wohl nicht besonders zu gelingen, denn bisher gibt es nur eine nationale Souveränität, auf der man beharren kann und mit der man dann gewichtige Entscheidungen, wir reden hier mal über 1,1 Billionen Euro, 750 Milliarden Euro nochmal obendrauf, zum Stoppen bringen kann.
Und was ist jetzt Ihre Prognose? Also werden sich Ungarn und Polen da noch umstimmen lassen?
Ich bin da sehr skeptisch, weil es gibt keinen wirklichen Grund für sie. Man hört hier und da im Augenblick, naja, dann bekommen sie ihr Geld auch nicht. 23 Milliarden der eine, 9 Milliarden der andere. Ja. Steht's dafür, dass man sich hinterher tatsächlich rügen lassen darf? Und das ist ja der Kern des Streites. Man möchte ganz gerne diesen Rechtsstaatsvorbehalt aus den Verhandlungen raushaben. Man will nicht für die Justizpolitik der Polen, für die Medien- oder Justizpolitik der Ungarn irgendwo gegenüber Dritten gerade stehen. Und das ist genau das psychologische Kernproblem. Man nimmt hier nicht als Regierung in Warschau, als Regierung in Budapest die EU als Teil der eigenen politischen Realität war, sondern als das ganz andere, als das Gegenüber, gegen das man sich ein Stück weit wehren muss und gegenüber dem man auch die Muskeln spielen lassen kann.
Aber man hört ja jetzt von vielen EU-Politikern, dass Polen und Ungarn auf dieses Geld tatsächlich nicht verzichten können. Also dass es so viel ist und so wichtig für sie, dass sie eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben zu sagen, nein, danke, dann behaltet euer Geld.
Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, denn wir haben ja im Augenblick auch immer noch die Variante im Spiel des sogenannten Nothaushaltes. Und der Nothaushalt ist eine sehr komplizierte Fortschreibung des Ist-Zustandes. Und mit dem Ist-Zustand, so wie heute Geld bezahlt wird im Bereich Agrar, im Bereich Regionalförderung, sind die Ungarn und die Polen ja relativ weit gekommen. Also das ist eher dann die Frage nach Spatz auf der Hand oder Taube auf dem Dach.
Und was ist jetzt Ihrer Ansicht nach die richtige Strategie? Also sollte man überhaupt noch versuchen, Polen und Ungarn irgendwie entgegenzukommen? Oder sollte man jetzt wirklich hart bleiben von Seiten der anderen Staaten?
Also ich glaube, in der Sache kann man ihnen nicht entgegenkommen, weil es so und so viele Hardliner ja auch auf der anderen Seite gibt. Die Luxemburger, die Niederländer, die wollen ja bei dem Stichwort Rechtsstaatlichkeit keinen Schritt weitergehen. Man würde einen Riesenärger mit dem Europäischen Parlament bekommen, wenn man hier irgendwo in Kompromisshaltungen verfallen würde. Ich glaube, die einzige Taktik, die im Moment vielleicht noch verfangen würde, ist, dass man den moralischen Druck erhöht. Ich meine, wir sehen ja im Augenblick wieder die Bilder aus Spanien und aus Italien und auch aus Frankreich, wo die Covid-Kranken tatsächlich wieder die Zahl der Intensivbetten zu überschreiten droht. Das ist menschliches Leid, was in Bildern uns allen ja nahegebracht wird. Das ist so ungeheuerlich, dass man über kurz oder lang eigentlich auch sagen kann, hört mal her, wenn ihr euch das da anguckt und ihr uns weiterhin hängen lasst, dann seid ihr nicht nur die hartleibigen Verhandler, sondern dann seid ihr schlicht unmoralisch.
Aber gerade wenn Sie jetzt Spanien ansprechen, also können es sich Länder wie Spanien und Italien überhaupt leisten, jetzt hart zu bleiben und zu sagen, gut, dann verzichtet ihr halt auf das Geld, dann müssen wir aber auch verzichten.
Naja, es gibt ja schon Überbrückungslösungen. Im Augenblick gehen natürlich gerade die Italiener und die Spanier mit der Aussicht des Corona-Fonds sehr offensiv um und sagen, das muss so schnell wie möglich kommen. Da wollen wir aber auch nicht nochmal irgendwo Abstriche machen. Es gibt den zarten Hinweis aus Brüsseler Kreisen, naja, man kann das Ganze mit den 750 Milliarden im Corona-Fonds natürlich auch außerhalb des EU-Rechts regeln, als zwischenstaatlichen Vertrag, aus dem dann, Klammer auf, natürlich einige andere ausgeschlossen werden, weil die da gar nicht eingeladen werden. Das ist alles sehr kompliziert von der rechtlichen Seite her. Machbar ist es angeblich, behaupten jedenfalls die juristischen Experten. Es verzögert das Ganze und das ist wiederum etwas, was gerade den Spaniern, Franzosen und Italienern natürlich eigentlich überhaupt nicht gefallen kann, denn sie brauchen dieses Geld dringend, um ihr Land wieder auf ein richtiges Wachstumsgleis zu bekommen.
Abgesehen jetzt von dieser Idee, den Wiederaufbaufonds sozusagen ohne Polen und Ungarn durchzuziehen, sehen Sie noch irgendwelche anderen Lösungsansätze, wie man jetzt quasi schnell aus dieser verfahrenen Situation rauskommen könnte?
Nee, es gibt keinen schnellen Weg. Und wenn es den gegeben hätte, dann hätten das in Brüssel Kommission und die Gutwilligen auf jeden Fall schon versucht. Wenn Warschau und Budapest bei der harten Haltung bleiben, sie bekommen ja mittlerweile eine kleine Unterstützung sogar aus Ljubljana, aus Slowenien, dann hätte man das irgendwo schon jetzt versuchen können. Das sind einfach festgefahrene Positionen und es ist die Kinderkrankheit einer Europäischen Union, die allerdings jetzt nun schon mal bisweilen so weit Erwachsenenalter hineinreicht, die da heißt, bei bestimmten Themen gibt es nur Einstimmigkeit und damit ist das eine Einladung, jederzeit bei einem missliebigen Thema das Veto eines einzelnen Mitspielers wachzurufen.
Apropos Veto, wenn man jetzt noch mal ganz kurz aus der Perspektive von Polen und Ungarn auf die Situation schaut, dann ist es ja schon so, dass ihnen mit dem Rechtsstaatsmechanismus quasi ein Instrument aufgedrückt wird, von dem sie die ganze Zeit gesagt haben, dass sie das nicht wollen. Ist das nicht auch ein bisschen überheblich, jetzt aus deutscher Perspektive zusammen Pech gehabt, da wurdet ihr halt überstimmt, weil Deutschland hat ja dieses Problem in der Regel nicht. Also ohne Deutschland wären in der Regel keine weitreichenden Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen.
Ja, ich würde erst noch mal in die Kriterien dieses Rechtsstaatsmechanismus reinschauen wollen. Das ist einerseits Verstoß gegen bestimmte rechtliche Verpflichtungen aus den Verträgen. Das ist zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz. Aber da steht auch der Punkt Korruption drin. Und Korruption haben wir nun, da genügt ein Blick in die jährlichen Berichte von Transparency International. Korruption haben wir in sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten. Also da werden über kurz oder lang auch andere Mitgliedstaaten irgendwann einmal von diesem Rechtsstaatmechanismus erfasst werden. Das ist sehr unangenehm, aber absolut notwendig. Denn Korruption ist erstmal Betrug schlichtweg am Bürger, ist Betrug am europäischen Nachbarn, wenn es zu dessen Lasten geht. Man sollte das Thema nicht jetzt schon auf Ungarn und auf Polen verengen, sondern sich das mal überlegen, an wie vielen Stellen, an wie vielen Ecken könnte das auch ganz andere treffen, wo wir auf einmal zu hören bekämen, ei, da haben wir gar nicht dran gedacht, dass das auch andere Mitgliedstaaten erfassen könnte.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wenn Ungarn und Polen jetzt wirklich nicht abrücken von ihrer Blockade, ist das dann das Ende der EU in ihrer jetzigen Form als Wertegemeinschaft?
Nein, das ist ja genau das Problem. Es ist die Bestätigung eines miserablen Vertragszustandes, der es immer noch erlaubt, dass diese Europäische Union im Schneckentempo vorankommt, wo andere mittlerweile im Sprinttempo sich bewegen. Und das ist eigentlich die verheerende Wirkung dieses Vorgehens der Warschauer und der Budapester Regierung. Sie haben nicht begriffen, in welcher Welt wir inzwischen leben. Wir sind die verschwindende Größe und nicht die aufsteigende Größe in Europa.
Sagt Joachim Fritz, Vername-Europa-Experte der Bertelsmann-Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.